ARD Sounds.
Was mich immer unglaublich gerührt hat, ist, dass die Leser so mitgehen. Also auch bei den unterschiedlichen Geschichten, ob das jetzt Familiengeschichten waren oder Kolumnen sind oder jetzt Krimi oder auch ernsthaftere Frauenromane, wo es auch wirklich um Tod und Demenz von Eltern geht oder so. Die sind immer alle gefolgt. Und das, damit habe ich nicht gerechnet, dass sie 20 Jahre mich begleiten, die Leserin. Das ist toll.
Aus dem Leben, der SR3-Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Dora Held. Gerade ist trugfrisch ihr neuer Sylt-Krimi Zwischen Gut und Böse erschienen. Und wir unterhalten uns über ihren Weg von der Buchhändlerin zu einer der erfolgreichsten deutschen Romanautorinnen, worauf ich mich sehr freue. Hallo Frau Held, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo Herr Jäger, vielen Dank.
Und erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Roman, aber vor allen Dingen auch zu Ihrem 20-jährigen Jubiläum als Autorin. 2006 ist Ihr erstes Buch erschienen.
Das stimmt, ja.
Haben Sie ein bisschen gefeiert und angestoßen?
Ja, der Verlag hat das ganz wunderbar gemacht. Ich wusste das gar nicht, was die da für einen Aufwand betreiben, aber das war ein sehr rührender Abend. Ich fühlte mich so ein bisschen wie fürs Lebenswerk geehrt, aber es war ganz, ganz wunderbar.
Hätten Sie, als 2006 Ihr erstes Buch Ausgeliebt erschienen ist, gedacht, dass es 20 Jahre und über 20 Romane werden, von denen einige inzwischen auch verfilmt wurden und die inzwischen über 7 Millionen Mal verkauft wurden?
Nee, im Leben nicht. Also nie ernsthaft. Und ich hätte auch nicht geglaubt, wenn es mir jemand gesagt hätte, dass es so sein wird.
Nein. Aber was bedeutet das Ihnen?
Ich finde aber das richtige Wort nicht. Ich habe das gestern schon überlegt. Das ist vielleicht so ein bisschen, es hat was mit Demut zu tun, in jedem Fall. Weil, also zum einen ist es die eine Geschichte ist, dass man selber die Disziplin aufbringen muss, das immer wieder zu machen. Aber was mich immer unglaublich gerührt hat, ist, dass die Leser so mitgehen. Also auch bei den unterschiedlichen Geschichten, ob das jetzt Familiengeschichten waren oder Kolumnen sind oder jetzt Krimi oder auch ernsthaftere Frauenromane, wo es auch wirklich um Tod und Demenz von Eltern geht oder so. Die sind immer alle gefolgt. Und damit habe ich nicht gerechnet, dass sie 20 Jahre mich begleiten, die Leserin. Das ist toll.
Sie sind gemeinsam ein bisschen älter geworden, auch mit Ihnen.
Ein bisschen ist gut, ja, 20 Jahre. Also jetzt, sie sind wirklich, ja, es kommen jetzt, das finde ich immer ganz schön, durch diese Frauentrilogie kommen wirklich auch jüngere Frauen jetzt, weil das über diese Freundinnengeschichte geht. Und das finde ich ganz schön. Nee, aber die sind alle wirklich, wir haben den Weg da zusammen gemacht.
Gleich Ihr erster Roman ist damals auf Platz 35 der Bestsellerliste gelandet. Der große Durchbruch kam dann 2 Jahre später mit Ihrem dritten Roman Urlaub mit Papa, bevor Sie 2010 dann mit Kein Wort zu Papa zum ersten Mal auf Platz 1 der Bestsellerliste gelandet sind. Wenn ich richtig gezählt habe, sind 7 weitere über die Jahre dazugekommen. Wissen Sie noch, wie sich das damals anfühlte, zum ersten Mal auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, und Sie haben, glaube ich, damals Ken Follett von Platz 1 vertrieben.
Ja, ich weiß, dass damals der Verlag anrief und mir das sagte, und da wurde mir ganz schlecht. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Also die haben sich verrechnet oder so, aber das war wirklich ein unglaubliches Gefühl. Ja, und Ken Follett, das weiß ich auch noch. Ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen.
Das müssten Sie nicht haben. Aber immer noch was Besonderes trotz alledem, wenn ein neues Buch dann erscheint, wie jetzt gerade druckfrisch, Ihr neuer Roman Sylt-Krimi Zwischen Gut und Böse?
Ja, das ist was Besonderes. Zum einen die Zufriedenheit, wenn es fertig ist, dann aber auch die Zusammenarbeit mit dem Verlag. Daher macht die Presse mit und die Lektorate und die Verlagsführung und das Marketing und Vertrieb, und wenn alle dann zusammenarbeiten und das kommt dann, das ist schon irgendwie ein tolles Gefühl. Und natürlich ist man auch immer so ein bisschen aufgeregt, wenn man dann guckt, wann kommt die nächste Liste und was, wo ist es denn da? Das ist schon gemischt zwischen aufgeregt sein und wirklich so einer stillen Freude, dass es immer noch gut geht.
Nach so vielen Büchern darf man, glaube ich, getrost sagen, dass Sie eine Vielschreiberin sind. Neben Ihren Romanen schreiben Sie auch Kolumnen. Was ist Schreiben für Sie über die Jahre geworden?
Das ist ganz wichtig. Ich merke, wenn ich so 2-3 Monate gar nichts mache, also zwischen dem letzt erschienenen Buch und der neuen Idee, mir fehlt das tatsächlich. Also es ist vielleicht vergleichbar, wenn ich jetzt joggen würde, 2-mal die Woche oder 3-mal die Woche, und man hört dann plötzlich auf, weil man einen Ermüdungsbruch hat, dann fehlt es einem auch. Und das gehört so zum Ablauf. Ich kann beim Schreiben, kriege ich meinen Kopf irgendwie so gerade. Also gerade in so Zeiten wie jetzt, die so durchgeknallt sind, dass man irgendwie beim Schreiben sich so auf sich selber und auf diese Figuren konzentriert und so richtig weg ist aus der Welt. Und das fehlt mir schon, wenn dieser Prozess im Moment nicht mehr ansteht und ich da nichts mache. Also ich werde jetzt schon langsam wieder unruhig und fitzel da an der Idee schon rum fürs Nächste. Das gehört schon zum Wochenablauf oder zum Tagesablauf dazu.
Also ein bisschen Entzug dann in Anführungszeichen.
Ein bisschen Entzug ist das, ja, dass man auch so diese Fluchtmöglichkeit hat, jetzt aus dem lauten Hamburg nicht im Kopf irgendwie aufs ruhige Sylt im Mai zu kommen oder so. Das ist ein bisschen Entzug, ja.
Viele Ihrer Bücher entstehen auf Sylt, da unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver drüber. Aber was machen Sie dann, wenn ein Buch fertig ist oder Sie jetzt Zeit haben für andere Dinge?
Also im Moment habe ich ein sehr aufgeräumtes Büro und sehr aufgeräumte Schränke. Also ich versuche wirklich irgendwas mir vorzunehmen. Ich habe jetzt mal eine Kübel bepflanzt und solche Sachen, aber ich bin ein bisschen unruhig schon. Ich muss dann auch wieder gucken, dass ich an den Schreibtisch komme.
Einfach nichts machen fällt schwer dann, oder?
Also gar nichts machen. Ich kann schon, ich gehöre schon zu den Leuten, die auch eine halbe Stunde auf einer Bank sitzen können und aufs Wasser starren, ohne was zu denken. Das kann ich schon. Und ich habe Gott sei Dank diesen Podcast, für den ich ja viel lese. Das ist schon, also gar nichts machen, das fällt mir schon schwer. Nee. Also mal eine halbe Stunde gar nichts, aber eine halbe Stunde starren, aber dann ist auch gut.
Frau Held, verraten Sie uns, wie kam Ihnen zum Beispiel die Idee zu Ihrem aktuellen Roman Zwischen Gut und Böse, der wieder auf Sylt spielt und nach Böse Leute und Wir sind die Guten der dritte und letzte Fall des pensionierten Polizeichefs Carl Sönnigsen ist?
Am Anfang ist immer die Überlegung, mit welcher Figur oder mit welchen Figuren möchte ich das nächste Jahr verbringen. Und der letzte Karl war ja schon, also vor 5 Jahren ist er erschienen. Und da habe ich gedacht, ach, das wäre mal wieder schön. Diese Truppe Karl und seinen besten Freund Onno und Inge und Charlotte und so ein bisschen ermitteln und sowas fand ich ganz schön. Und dann habe ich aber, das habe ich vor 2 Jahren schon gedacht und ich hatte aber keinen Fall. Also man braucht ja für den Krimi, deswegen habe ich das mal gemacht, weil man so ganz anders arbeiten muss, erstmal einen Fall, um den es geht. Und ich fand keinen. Also ich fand keine Leiche. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, was ich machen kann. Und dann gab es so eine Situation, das war damals diese Pfingstgeschichte, wo sich diese jungen Leute in einem Sylter Club unfassbar schlecht benommen haben, was mich wirklich geärgert hat, weil ich dachte, das ist so dumm. So, und dann habe ich so die Idee gehabt, man sollte vielleicht mal mit diesen Rich Kids irgendwas tun. Und dann habe ich gedacht, wer könnte das besser als Karl, der ja so Moral und Anstand da ganz hoch hält. Und dann ist es so entstanden. Und dann habe ich langsam so einen Krimi-Fall geplottet. Das mache ich oft mit meinem Bruder zusammen, weil der so gut strategisch denkt. Dann haben wir überlegt, was kann da passieren und was brauchen wir für einen Fall. Und das geht oft auf Spaziergängen dann auf Sylt oder sowas dann. Das machen wir dann, dass man so hin und her überlegt, was sein könnte. Und irgendwann stand der Fall.
Wie kommt es, dass Ihr Bruder das so gut kann und ein Gegenspieler für Sie da ist? Hat er was mit der Polizei zu tun? Oder?
Nee, mein Bruder ist einfach jemand, der sehr klug ist und der wirklich so ein Stratege ist. Also der macht das auch beruflich, der macht auch so Konzepte für Verlage und für Filmgeschichten und sowas. Und der ist, also ich kann so auf ihn einreden und er kann das, während er zuhört, sortieren, was ich nicht gut kann. So, und dann fängt er an, das so ein bisschen zu sortieren. Und wir sind eng und haben so denselben Witz, glaube ich, denselben Mutterwitz. Und der weiß, also ich brauche ein Stichwort von ihm und dann habe ich die Geschichte. Und das geht ganz gut. Das haben wir vor ein paar Jahren mal angefangen und das macht sehr viel Spaß. Also ich habe dann immer Bilder im Kopf von so Szenen und er ist so derjenige, der dann eben sagt, ja, das ist aber nicht wahrscheinlich und es muss anders sein. Und das ergänzt sich ganz gut.
Ist er dann auch einer der ersten Leser?
Immer. Ja, er ist der erste Leser. Grundsätzlich, ja.
Sie haben schon gesagt, er hat auch einen guten Witz und Humor. Witz und Humor spielen auch in Ihren Romanen immer eine große Rolle. Was sind noch so die Zutaten?
Ich möchte immer so ein bestimmtes Gefühl haben. Also man hat ja so Abende, wo man mit Freunden zusammensitzt und dann geht man nach Hause und denkt, oh, das war ein richtig schöner Abend. Mhm. So. Gar nicht, weil was Konkretes gewesen ist, sondern weil die ganze Stimmung das so Gefühl. Gut war. Und dieses Gefühl, das hätte ich gerne immer in meinen Büchern, wenn Menschen oder wenn Figuren da zusammensitzen. Das suche ich eigentlich. Und dann mag ich die Figuren alle. Also ich habe selten ganz, ganz schlimme Leute dabei, wenn dann im Krimi. Und die werden auch bestraft. Also ich kann mir die Leute selber aussuchen und ich finde die alle immer sehr nett und sehr liebenswert.
Ist wichtig, dass man ja die Figuren mag, mit denen man, wie Sie sagen, ja zu tun hat dann.
Genau, ja, und die verfolgen einen ja. Ne? Man denkt ja dann in bestimmten Dialogen und man denkt dann, ich merke auch, dass ich dann irgendwann anfange zu denken wie Carl Sönnigsen, der Anfang 70 und pensionierter Polizeichef ist, was mir nicht so entspricht, aber man hat manchmal so Sätze, die einem dann so einfallen, das gehört sich aber gar nicht oder sowas dann. Ne? Also dann denke ich mal, jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird's lang, die Zeit.
Er nervt seine alten Kollegen immer ein bisschen, weil er Anzeigen macht und sagt, da guck mal, da stimmt was nicht, da parkt einer falsch oder da ist zu unordentlich oder liegt was rum. Wo verfolgen die Sie dann überall, Ihre Figuren, wirklich durch den Tag und Ihren Alltag auch, wenn Sie nicht am Schreiben sind?
Ja, ich gehe dann schon durch die Straßen und sehe dann diese geliehenen Roller irgendwie kreuz und quer rumliegen und denke, wie Karl, das müsste man jetzt anzeigen. Das kann doch nicht sein. Die kann man doch ordentlich hinstellen oder so. Naja, und Karl ist ja deswegen, macht er diese Anzeigen, ja, der ist ja kein böser Mensch und auch kein missgünstiger Rentner, sondern der hat gedacht, als er in Pension ging, dass er jetzt ausschlafen kann. Da hat er sich auch darauf gefreut und dass er so 2-3 Mal ins Revier geht, um da ein bisschen zu helfen. Und womit er nicht gerechnet hat, war, dass sein Nachfolger zu ihm sagt, er ist Zivilist und hat hier nichts zu suchen. Und das nimmt er ihm ganz, ganz übel, auch persönlich. Und er meint eben, er muss, also wenn er nichts macht, dann geht die Insel unter.
Für Ihre Recherchen laufen Sie angeblich auch häufig rum, um Häuschen zu finden oder machen Spaziergänge für Ihre Figuren.
Ich brauche Bilder immer im Kopf. Auf Sylt habe ich die sowieso, weil ich das länger kenne. In Hamburg, wenn ich eine Geschichte schreibe, also bei den Familienangelegenheiten der Johanna Johansen, da mussten die beiden Frauen, um die es da geht, die Protagonisten, in zwei sehr verschiedenen Häusern leben.
Räderfamilie war das, ne?
Genau, eine Räderfamilie und eben Johanne, die arbeitet ganz als Chefsekretärin. Und dann bin ich aber nicht durch die Gegend gelaufen, habe so ein Haus gesucht, was nicht so schön aussieht. Also was so ein bisschen runtergerockt ist. Und das habe ich mir angeguckt und ich brauche das Bild im Kopf, wenn ich schreibe. Da muss der Garten verwildert sein und die Gehwegplatten schief und so. Aber das muss ich vorher einmal sehen. Dann ist es im Kopf, dann geht es besser. Und ansonsten laufe ich auf Sylt, wenn ich jetzt sowas mache. Bei Karl bin ich die Strecke nochmal abgefahren und habe überlegt, wo kann das Schaf umgefahren worden sein? Also es muss eine Stelle sein, die nicht einsehbar ist. Und das probiere ich schon aus, wo das ginge oder wo das Sinn macht oder so. Das brauche ich dann auch für die Sicherheit, für die Bilder.
Das ist auch eine witzige Situation, wo ein Mord meldet bei der Polizei und dann gefragt wird, um wen es geht. Und er sagt, um ein Schaf.
Ja, Tod ist tot.
Tod ist tot. Gibt es auch Vorbilder aus dem richtigen Leben dann so für Figuren wie Karl oder andere Ihrer Figuren?
Also Karl ist so eine Mischung aus dem Umfeld, also Nachbarn, die ich von zu Hause kenne oder alte Freunde meiner Eltern oder so. Das ist ja nicht so eine konkrete Person, aber die...
So ein Mix.
Genau, es ist ein Mix. Also er reagiert dann in einem Moment wie der und in einem anderen Moment wie der und das mischt sich dann so zusammen.
Gibt es manchmal Beschwerden, wenn sich einer erkennt oder wenn sie auch mal gefragt, Mensch, kannst du mich nicht reinschreiben?
Nee, das ist jetzt eigentlich weniger geworden. Das war bei den ersten Büchern so, da hat mich immer überrascht, wer sich alles erkannt hat, wer aber gar nicht drin war. Und da gab es schon so ein paar Sachen, dass das in dem hieß, also die eine, das bin ich doch oder so. Und dann habe ich gedacht, nein, irgendwie, ich habe gar nicht an dich gedacht beim Schreiben. Nee, das ist vorbei. Jetzt sind die so weit von mir weg, die Bücher dann, das ist dann. Die ersten waren so ein bisschen autobiografischer, da war es vielleicht noch eher die Gefahr.
Dass sich der eine oder die andere erkennt.
Genau.
Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, auch Ihr neuer Roman spielt auf Sylt. Ich persönlich war noch nie auf Sylt. Sie sind dort geboren und haben viel Zeit da verbracht. Wie würden Sie jemanden wie mir, der die Insel nicht kennt, die Insel beschreiben?
Man darf nicht zu allen Zeiten mehr hin. Also es gibt so ganz, ganz, der schönste Monat ist, glaube ich, der Mai. Und was das Schöne an Sylt ist, ist, ich kenne sonst kaum solche Strände. Das sind wirklich, die ganze Küste ist ja ein einziger Strand und man kann im Grunde von oben nach unten laufen, immer am Wasser entlang. Die sind sehr breit, ganz, ganz weißer, ganz feiner Sand. Ganz wunderschöne Dünenlandschaft. Das ist die eine Seite mit viel Brandung und viel Meer und im Horizont, zu dem man gucken kann. Und auf der anderen Seite gibt es eben viel Wald und viel Heide und diese sanfte Wattseite. Und was ich auch so schön finde, ist, dass es alles gibt. Also es ist eine unglaubliche Landschaft. Das ist auch der Unterschied zu anderen Inseln. Da hat man entweder nur die eine Seite, also nur die Sandküste und die Dünenlandschaft, oder man hat dann auf Höhe den Grünstrand und die Heide. Aber es gibt nie beides. Und das ist irgendwie in der Form auf Sylt sensationell schön.
Auch wenn viel heute los ist, klingt es so, als sollte man unbedingt mal hin.
Man sollte unbedingt mal hin, wenn man sich kennt. Das ist schon wirklich. Und das ist das schönste Licht der Welt, finde ich.
Was verbinden Sie bis heute persönlich mit Sylt?
Ich habe ja so in der Form kein Elternhaus, weil mein Vater bei der Bundeswehr war und wir sind ja sehr oft umgezogen. Also nicht so oft, aber immer in prägenden Zeiten. Also ich bin eingeschult in Flensburg und habe Abitur gemacht in Bad Neuenahr-Ahrweiler und zwischendurch in der Nähe von Hamburg gewohnt. Und meine Eltern sind nochmal nach Aachen gegangen und ich habe diese Konstante, die es in meinem Leben gibt, das war mal das Haus meiner Großmutter. Und da lebt meine Mutter ja immer noch dran. Und das ist so das einzige Haus, was ich kenne. Also ich bin auch in dem Haus geboren, was ich jetzt so mein Leben lang schon kenne. Und das finde ich, das beruhigt mich. Also ich habe mit 6 am Wasser gestanden und mit 60 auch. Und es hat sich nicht verändert. Also das ist so eine Konstante, weil das Wasser bleibt ja und die Dünenlandschaft. Und das finde ich so schön, dass man wirklich so zurückkommt. Dann. Auf Sylt ist so der einzige Ort, bei dem ich immer denke, ich bin da nicht zugezogen und ich bin nicht die Neue. So. Und ansonsten bin ich immer überall mal zugezogen. Ich war immer die Neue. Ich bin überall, war nie da geboren und kannte immer nur so aus bestimmten Phasen Leute und so. Und auf Sylt ist es eben, da habe ich immer das Gefühl, da gehöre ich auch hin.
Also Heimat.
Ja, das ist wirklich ein großes, also eigentlich das einzige große Heimatgefühl, das ich habe. So, das ist schon da.
Nehmen Sie uns mal mit an den Ort, wo Ihre Bücher entstehen. Wo schreiben Sie?
Also ich schreibe schon gerne auf Sylt, weil ich da langsamer bin. Ich weiß nicht genau warum, aber das ist so. Ich habe ja ein ziemlich hohes Tempo. Ungeduld ist mir ein Fremdwort. Auf Sylt bin ich ein bisschen geduldiger und ein bisschen langsamer. Also das Tempo ist da besser. Deswegen entsteht da, die Ideen entstehen oft da, weil ich da auch wirklich lange am Strand laufen kann. Und dann kann man so ein bisschen rumdenken, was ich da eigentlich machen möchte oder so. Aber dann schreibe ich auch in Hamburg. Also es ist schon beides. Sylt, wenn es geht, ist es mir da lieber, weil ich einen anderen Rhythmus da habe. Ich bin auch nicht so schnell abgelenkt hier.
Ja, das kann ich verstehen. Haben Sie feste Zeiten und Rituale beim Schreiben?
Ja, ich wünschte, also ich, da arbeite ich seit 20 Jahren dran, dass ich denke, irgendwann werde ich sagen, oh, ich stehe morgens um 7 auf und um 9 sitze ich am Schreibtisch. Nein, also ich versuche es immer wieder und ich bin, je näher der Manuskriptabgabetermin rückt, auch immer früher am Schreibtisch und gehe immer später weg, aber ich brauche schon einen gewissen Druck. Und ich versuche mal schon so jeden Tag ein bisschen was zu machen, auch manchmal nur die letzten 3 Sätze vom vorher geschriebenen zu ändern, damit man im Ton bleibt. Aber ich bin leider nicht so konsequent, wie ich es gerne wäre.
Aber Disziplin und Druck ist dann ab und zu notwendig. Also höre ich
ja,
raus.
Auf jeden Fall. Ja, ja.
Sie haben einmal gesagt, meine Bücher müssen mir gefallen. Und ja, schreiben ein Stück weit die Bücher, Ihre Bücher auch für sich selbst. Man kann auch sagen, sind gute Laune Bücher. Sitzen Sie immer mit dem Schmunzeln am Schreibtisch?
Nee, also ich finde, so, das ist immer so ein bisschen so ein Mythos, wenn man eine leichte Sprache sucht oder einen leichten Ton findet oder so, dass es auch leicht zu schreiben ist. Das ist, finde ich, wahnsinnig schwer.
Gerade schwer, ne?
Ich habe schon mal irgendwann gesagt zu einer jungen Autorin, mit der ich mich mal unterhalten habe im Podcast, für mich ist 80% Quälerei. 20% verteilt auf das Buch sind dann Spaß. Also dieser Spaß, diese Freude und dieses gute Gefühl kommt, wenn man den ganzen Morgen schon an einer bestimmten Szene geschrieben hat. Und bei mir geht es, wie gesagt, immer um dieses Gefühl, was es auslösen soll. Und ich bekomme die nicht hin. Und gibt es irgendwann einen Punkt, da habe ich diesen Satz, der es macht. Und das ist reine Freude. Aber ich habe vorher 4 Stunden mich gequält, um diesen Satz zu finden. Also das hält sich so ein bisschen die Waage. Aber ich möchte schon, wenn ich mir ein Thema aussuche, was mich gerade beschäftigt, dann möchte ich, dass ich selber nach dem Buch, klingt es blöd, klüger bin oder besser damit zurechtkomme oder so. Also ich schreibe sie wirklich, sie müssen mir gefallen. Ich habe da keine Zielgruppe im Blick und auch nicht Leser, die auf Lesung sind oder Zuhörer, sondern ich muss damit zufrieden sein.
Sicher auch ein Erfolgsrezept. Also wenn die Dinge, die einem selbst gefallen und Freude machen, dann ja eben auch den Leserinnen und Lesern Freude machen können.
Ja, vielleicht.
Aber bei aller Quälerei haben Sie auch sonst oft gute Laune? Sind Sie ein fröhlicher Mensch?
Das weiß ich gar nicht so genau, das müssten andere sagen. Ich habe eine Freundin, die hat mal irgendwann, es gab es mal irgendwie eine, in einem Interview stand unten drunter, da hat die Journalistin oder der Journalist sich nicht so richtig gut vorbereitet, Dora Held, die im wirklichen Leben Renate Schmidt heißt. So. Und seitdem sagt diese Freundin immer, wenn ich mich so ein bisschen verzettel in irgendeiner Geschichte oder mich aufrege, sagt sie, du bist wieder Renate. So, das ist irgendwie so ein Synonym für, reg dich doch nicht immer so auf. Ich kann schon so grummeln. Aber ich bin auch, wenn jemand dann wirklich so einen guten Witz macht oder es ist eine schöne Situation, kann ich auch schnell umschwenken. Also ich bleibe nicht so lange in so einem Krummeln drin. Mhm. Aber fröhlich weiß ich nicht, ob ich ein fröhlicher Mensch bin. Ich bin, glaube ich, zeitweise albern. Das kann schon sein, dass ich so zu Albernheiten neige. Aber so ein sonniges Gemüt, wie meine Mutter das zum Beispiel hat, darum beneide ich sie, das habe ich, glaube ich, nicht.
Kommt der Humor und der Witz auch, der in Ihren Büchern steckt, dann von Ihrer Mutter oder wo haben Sie den
her? Ja, also das sind alles sehr witzige Frauen. Irgendwie meine Mutter, meine Tante, auch meine Cousinen und auch meine Großmutter. Wir haben alle so einen, wirklich so diesen klassischen Mutterwitz, dass man, einer erzählt eine komische Geschichte und es ist garantiert ein anderer, der nochmal einen drauflegt oder so. Also diese Schleifen drehen um eine witzige Geschichte oder so sich irgendwas bildlich vorstellen und sofort anzufangen zu lachen, das können wir alle.
Sie haben schon gesagt, Sie sind ungeduldig. Was raubt Ihnen die Geduld?
Alles, was mit Technik zu tun hat, wenn der Rechner sich aufhängt oder ich muss da jemanden anrufen und der ist in der Hotline und ich verstehe noch nicht mal den ersten Satz, den er mir sagt. Also alles, was ich nicht kann. Also so technisch ganz schlimm, wenn irgendwas ist. Ich hasse alles, was mit so Versicherungsverträge kündigen oder irgendwie ein Abo kündigen, das macht mich wahnsinnig. Also alles, was ich nicht so auf, es interessiert mich dann nicht so richtig und dann kann ich es auch nicht und dann kriege ich da schon irgendwie einen Knall. Also da habe ich überhaupt keine Geduld.
Wenn man in Warteschleifen am Telefon festhängt.
Und das geht sogar noch, das geht. Also ich werde ungeduldig, wenn ich dann sage, ich habe das und das Problem und dann stellt er mir eine Frage, die ich überhaupt nicht verstehe. Haben Sie mal den Router? Und dann denke ich schon, oh Gott. Also das sind so diese, wenn man das nicht mal unter Kontrolle bekommt. Das Warteschleife ist okay, da kann man aus dem Fenster gucken oder dabei lesen. So. Aber ja, wenn ich irgendwas nicht hinkriege selber, das macht mich ungeduldig.
Und Ihr Rezept dann gegen ja die Ungeduld oder vielleicht die schlechte Laune, die dabei aufkommt?
Ja, richtiges Rezept habe ich nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, geh doch mal um Block. Da zwinge ich mich dann manchmal, dass man einmal draußen Straße hoch, Straße runter geht und einmal flach atmet, dann geht es auch wieder irgendwann. Aber ich muss mich irgendwie tatsächlich ablenken. Ich muss aufstehen und den Raum verlassen und was anderes machen. Dann.
Sie sind gelernte Buchhändlerin und haben später ja viele Jahrzehnte als Verlagsvertreterin gearbeitet. Lag es da irgendwann nahe, selbst einen Roman zu schreiben? Oder wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Und was hat Ihre Scheidung damit auch zu tun gehabt?
es entromantisiert alles, wenn ich das jetzt erzähle, wie das passiert ist, weil das wirklich überhaupt keine Muse war, die mich geküsst hat oder sonst irgendwas. Diesen Außendienst macht man, diese Verlagsvertretung, in zwei Etappen, von Januar bis März und dann nochmal von Juni bis September. Und dazwischen sitzt man zu Hause und liest Manuskripte, um sich vorzubereiten. Ich habe die Buchhandlung beraten mit dem Programm. Und ich habe früher, als ich in Cuxhaven lebte, habe ich lange gelebt in der Nähe von Cuxhaven, habe ich in dieser Zwischenzeit, weil man nicht jeden Tag durchgehend lesen kann, immer so 2-3 Tage in einer Buchhandlung gearbeitet, die Freunden von mir gehörte, und habe das sehr gemocht. Und habe dann nebenbei abends dann oder vormittags diese Manuskripte gelesen und war immer wunderbar fertig. Die Scheidung hat insofern damit zu tun, dass ich danach weggezogen bin nach Hamburg und die Buchhandlung war so weit weg. Und dann hatte ich keine Buchhandlung mehr. Und dann habe ich die erste reisefreie Zeit damit verbracht, mich hier in Hamburg erstmal einzuleben. Und dann habe ich dann nur gelesen und ich fand es wahnsinnig langweilig und habe gedacht, ich muss irgendwas machen in dieser Zwischenzeit, weil ich das vorher kannte mit dieser Struktur. Ich hatte keine Struktur, es hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann hat ein befreundeter Kollege, ein ehemaliger Kollege, der mittlerweile dann Literaturagent war, mit dem war ich mal essen und er fragte mich, das war 3 oder 4 Jahre nach der Scheidung schon. Er sagte, hast du dich in Hamburg eingelebt? Und sage ich, ja, aber ich habe so Langeweile. Die Buchhandlung fehlt mir so. Ich kannte die auch so gut, auch alle Kunden. Da konnte ich auch immer alleine arbeiten, dann sind die anderen in Urlaub gegangen. Ich wollte nicht irgendwo erst andocken. Und habe gesagt, ich muss irgendwas machen in der Zeit. Und der sagte zu mir, schreib doch mal, du redest doch so viel. Schreib doch mal, wir brauchen Unterhaltungsromane für Frauen um die 40. Und du bist doch geschieden. Schreib doch mal deine Scheidung auf, wie das war, dieses erste Jahr danach. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich an den Tagen, an denen ich früher in der Buchhandlung gearbeitet war, geschrieben. Und so ging das los.
Viele schreiben ja über die Hochzeit, aber eben die wenigsten über die Scheidung. Sie haben schon gesagt, Sie waren damals über 40. Haben Sie vorher schon immer geschrieben? Oder?
Ja, also jetzt, was weiß ich, also ich habe immer gerne Briefe geschrieben, das hat mir irgendwann mal aufgehört im Zeitalter der Technik, aber ich habe ganz früher Tagebuch geschrieben, ich war inselbegabt, also in Deutsch immer sehr gut und in Mathe ganz schlecht und ich mochte Aufsätze gerne und so, das schon, aber ich habe ja mein Leben lang gelesen und vielleicht hatte das auch was damit zu tun, also ich hätte auch nicht viel anderes gekonnt, statt zu schreiben oder in der Buchhandlung zu arbeiten. Nee, und ich mochte das. Es hat sich so gut gefügt zwischen diesem Außendienst, in den man ja von einem Termin zum anderen jagt und immer auf der Autobahn, jeden Abend im Hotel, jeden Tag mit 4 oder 5 Buchhändlern über ungefähr 100 Bücher redet, also nur Geschichten erzählt und immer im Austausch ist und immer auf die Uhr gucken muss. Ich bin extrem pünktlich. Ich werde auch ungeduldig, wenn ich im Stau stehe, weil das bedeuten könnte, dass ich zu spät komme. Und für mich sind auch 5 Minuten zu spät. Mhm. Und danach dann diese Schreibarbeit dann zu Hause, wo man irgendwann anfangen konnte, wo man nicht auf die Uhr gucken musste, wo man aufgehört hat und einem der Nacken wehtat oder wenn man wirklich müde wurde. Das fand ich in diesem extremen Unterschied ganz, ganz toll.
Im Endeffekt auch ein Neuanfang. In Ihren Romanen geht es ja auch häufig um Neuanfänge. Können Sie gut neu anfangen?
Ja, ich habe so viele Neuanfänge jetzt schon in meinem Leben mal gemacht, dass man dann irgendwann die Angst davor auch ein bisschen verliert. Das war damals, weil ich, als ich diese Scheidung hatte, ich weiß, dass ich dann damals an dem Tag zum Scheidungstermin gefahren bin. Und ich hatte hinterher aber noch Termine in Buchhandlungen, weil ich auch jetzt nicht so trauern wollte und der Tag sowieso blöd war. Und dann habe ich auf dem Weg dahin gedacht, wie lange dauert das eigentlich, so eine Scheidung? Und habe überlegt, ich kannte von jeder Freundin, die ich hatte, den kompletten Ablauf der Hochzeitsfeierlichkeiten, also von der Unterschrift im Standesamt bis zu dem, was es zu essen gab. Ich kannte aber auch 3 geschiedene Frauen, Freundinnen sogar, von denen hat mir keiner erzählt, wie es war. Niemand. Und dann habe ich gedacht, wie lange dauert so eine Scheidungsverhandlung? 10 Minuten oder sitzt man da 2 Stunden? Muss man aufstehen und ja oder nein sagen oder wie geht das überhaupt? Und dann habe ich damals gedacht, als ich dann die Überlegung hatte mit dem Buch, da schreibe ich auf, dass die Frauen, die das lesen, nicht so wie ich denken mussten, oh Gott, wie lange dauert das?
Wie lange hat es da gedauert?
Ich glaube 12 Minuten. Ich glaube 12 Minuten und man musste auch nicht aufstehen, aber man wurde geschieden. Das hat mich wirklich richtig erschrocken im Namen des Volkes. Das fand ich ganz schlimm gesagt. Also diese Scheidung ergeht im Namen des Volkes. Und da fühlte ich mich ganz komisch. Aber es dauerte wirklich 12 Minuten, glaube ich, oder 13. Es ging ganz schnell.
Aber wie war das damals für Sie, Anfang 40, geschieden zu sein?
Es war eine Katastrophe. Also, weil ich neige dann, also Neuanfänge mache ich auch deswegen, weil ich dann so einen Fluchttrieb auch hatte. Ich wollte da einfach ganz schnell weg. Das war damals nicht meine Entscheidung und bin dann nach Hamburg gezogen. Das heißt, man gibt ja dann nicht nur die Ehe und die Beziehung auf, sondern man gibt ja auch einen Freundeskreis auf und einen Wohnort auf und Gewohnheiten auf und so. Und das war dann schon neben den Umzügen als Kind schon der gravierendste Neuanfang, dann nach Hamburg zu gehen.
Fiel der Neuanfang dann schwer oder?
Ja, also das ist ja immer eine Katastrophe und das ist auch, glaube ich, egal, in welchem Alter einem das passiert. Wenn die Lebensplanung aufhört, weil der Mann oder die Frau, mit der man das geplant hat, dann irgendwie eine andere Idee hat. Man muss sich dann selber einen neuen Plan suchen, hat aber gar keine Zeit, sich den vorher zu überlegen. Und das ist natürlich dann, je älter man wird, glaube ich, umso schwerer. Und da sind natürlich auch ganz viele Ängste dabei und das erste Mal alleine wohnen und eine Wohnung zu suchen und die Verantwortung zu übernehmen. Und so. Ich fand das schon ein anstrengendes Jahr. Und das ist, glaube ich, aber egal, wann man das hat. Wenn einem eine Entscheidung aufgezwungen wird und man muss selber aber ganz viele Konsequenzen dann ziehen, dann ist das immer schwer.
Ja, und ein Gefühl oder Gefühle, was viele Frauen oder Männer kennen, die sowas erlebt haben, mit einem Grund für den Erfolg des Buches dann damals auch ausgeliebt?
Ja, vielleicht. Also das war ja am Anfang gar nicht so ein Riesenerfolg. Das war, also ich war sehr zufrieden damit und so, und das der Verlag auch. Das war mir auch wichtig, dass der Verlag auch zufrieden ist. Das war dann schon, das ist eigentlich im Nachgang, als die anderen dann so erfolgreich wurden, da wurde plötzlich dann ausgeliebt gekauft. Und da gab es auch einige Frauen, da habe ich auch ein paar Mal einen Brief bekommen, dass sie sagten, vielen Dank. Und es hat mir durch die Zeit geholfen, durch das Jahr, weil das beschreibt eben das erste Jahr danach. Und das fand ich dann ganz schön, dass ich dann doch dachte, guck mal, einige Frauen haben auch das dann gelesen, dass es nur 14 Minuten dauert. Und wie es dann ist und was dann hinterher passiert und dass es gut wird hinterher irgendwann.
Ja, das ist auch gut und wichtig, das lesen zu können. Es ist schon ein bisschen durchgeklungen, Dora Held ist ein Pseudonym und eigentlich der Name ihrer Großmutter mütterlicherseits. Mhm. Wie kam es dazu, dass Sie den Namen Ihrer Großmutter zu Ihrem Pseudonym gemacht haben?
Das ging ja dann über eine Agentur, dieses Buch, und mein Agent sagte, damals willst du es dann dem DTV geben, für die ich ja schon damals über 20 Jahre gearbeitet hatte. Und dann habe ich gesagt, eigentlich nicht, weil die werden das machen. Das ist jetzt nicht so schlimm oder so schlecht, dass man sagt, das konnte ich nur beurteilen, weil ich ja nun für diesen Verlag auch gearbeitet habe, die ganzen Manuskripte mal lese. Das müsste man schon verkaufen können, aber ich möchte nicht, dass das eine Lektorin dann verantwortet und dann ist es ein Riesenflop und alle sagen, naja, kein Wunder, ne? Die kennen sich ja auch. Und das Gefühl wollte ich nicht. Und ich wollte es auch keiner Lektorin zumuten, die, auch wenn sie es nicht mag, zu mir sagen müsste, weil die sind freundlich immer gewesen zu mir, wir machen das. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht so gerne. Und sagte, okay, denk dir ein Pseudonym aus und wir schicken das an 5 Verlage und gucken mal. Und dann sagte ich nur, Pseudonym, ist ja irgendein Name, auf den du hörst. Und meine Großmutter war ja Dora Held und die lebte damals schon gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Aber das ist so ganz, ganz witzig, weil meine Mutter heißt seit 68 Jahren Schmidt. Und wenn ich irgendwo hinkomme auf Sylt, wir sahen uns immer ziemlich ähnlich oder sehen uns auch noch ähnlich, dann heißt es immer, du bist doch die Tochter von Edith Held. Ne? Das sieht man aber. Sie ist immer noch Held, weil sie ja in ihren Geburtsort zurückgegangen ist. Und wenn jemand Frau Held ruft, reagiere ich. Und deswegen, und dann habe ich meine Mutter und ihre Schwester und meine andere Tante noch gefragt, ob es okay ist. Und die fanden das in Ordnung. Ich wollte erst für meine Mutter den Namen nehmen und das wollte sie nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann was ist denn mit Oma?
Wie heißt Ihre Mutter?
Edith Charlotte. Und ich hätte Charlotte Held auch sehr schön gefunden. Aber das hat sie abgelehnt. Naja, und dann habe ich Oma genommen.
Was verbinden Sie mit Ihrer Oma, Dora?
Die war ganz wichtig. Ich war ganz oft da. Also auch als wir dann ständig umgezogen sind. Und ich war ja mal 6 Jahre im Rheinland und hatte wahnsinniges Heimweh. Und bin ganz oft da gewesen. Und die war, also ich glaube, wir haben alle am meisten so von ihr. Die hatte einen unglaublichen Pragmatismus. Und die ist mit 49 Witwe geworden. Mein Großvater hatte MS und ist dann gestorben. Der war Uhrmachermeister. Und 49 Witwe. Und ich habe die in meinem ganzen Leben, ich habe die nie hadern hören oder sehen irgendwie. Die hat nie mit Dingen gehadert, die nicht mehr zu ändern sind. Die hat nie rumgemeckert oder so. Das war wirklich eine Weltmeisterin der Neuanfänge. Die war so pragmatisch und so resolut und hat das wirklich alles auf die Reihe bekommen immer. Und das fand ich toll. Diese stell dich nicht so an war immer ihr Satz. Also man stellt sich nicht an, man macht das. Ne? Du musst und du kannst und so. Also dieses Zutrauen, dass man mit allem fertig wird. Das hat die sehr ausgestrahlt. Und für ihre Generation, gut, das war diese Kriegsgeneration oder so, aber wie gesagt, ohne jemals sich zu beschweren oder zu meckern, das war schon enorm.
Was hat sie Ihnen mit Ihrem Lebensmotto, du musst und du kannst, ja mit für Ihren Lebensweg gegeben? Und wie hat Ihnen dieses Lebensmotto von Ihrer Oma auch im eigenen Leben geholfen, Frau Held?
Na, das ist schon in solchen Situationen, in so einer Trennung ist und da wirklich auch Sachen macht, dass man dann eben nicht verzweifelt und heulend zusammenbricht und sich dann 2 Monate ins Bett legt, sondern dieses du musst und du kannst, dass man sagt, so was soll das? Na, jetzt, also ist los. Und das ist, glaube ich, diese Geschichte, dass man glaubt, dass man das hinkriegt und dass man sich zutraut, das hinzubekommen und denkt, okay, auch wenn das blöd wird, aber jetzt mach mal einen Anfang. Jetzt fang mal an irgendwie und hader nicht rum oder jaul. Das hat sie gesagt, jaul nicht so rum. Dieses Beschweren, dass man dann sagt, nee, komm, okay, jetzt fangen wir es mal an. Das ist sicherlich ganz prägend.
In Ihrem Pass steht Bärbel Schmidt. Aber Sie haben schon gesagt, wenn jemand Held ruft, das funktioniert, da drehen Sie sich auch um auf der Straße. Gibt es Unterschiede zwischen Bärbel Schmidt und Dora Held, der Autorin?
Ja, extrem. Also ist wirklich so, dass das ein Segen war, die er hatte wirklich, es war ja eine praktische Entscheidung wegen des Verlages, aber es war schon ein Segen, dass diese Dora-Held-Geschichte völlig abgespalten ist von Bärbel Schmidt. Es ist toll, wenn ich so junge Autorinnen und Autoren sehe, die dann das alles auch genießen mit rotem Teppich und irgendwelchen Festivals und überall dabei sind und sich vernetzen und zu allem eine Meinung haben. Und das ist so mir so fern, dass ich irgendwie denke, so, ich möchte immer in Ruhe. Und wenn ein neues Buch kommt und wenn ich dann Lesungen mache, das ist alles toll, das mag ich auch sehr, aber ich will das nicht durchgehend. Also das ist ein privater Teil, das hat nichts mit dem Schreiben zu tun und das ist wirklich ein Segen, denke ich jedes Mal.
Also haben Sie durch das Pseudonym Dora Held auch viele Freiheiten sich bewahrt?
Ja, ja. Und ich habe auch zum Beispiel keine Social-Media-Kanäle oder so, weil ich denke, es ist immer nur die Autorin, die irgendwas erzählt. Das vermischt sich natürlich, klar. Aber es sind so Dinge, die, ich will nicht als Autorin definiert sein. Das ist der Job und das ist auch das, was ich wirklich sehr gerne mache. Aber es ist nicht das Einzige so. Und ich habe das nicht so gerne im Privatleben. Manchmal passieren auch so komische Sachen. Ich spiele Tennis und spät angefangen und mache das mit einem riesen Vergnügen. Und wir haben dann ein Punktspiel gehabt und gegen eine andere Mannschaft. Und dann man lädt ja die Gegner immer zum Essen ein. Da saß ich neben einer sehr netten Frau und wir unterhielten uns. Und dann sagte ich, ja, ich hätte erst so spät angefangen mit dem Tennis, weil ich früher im Außendienst war. Und da kann man ja keinen Mannschaftssport machen. Und dann ging es, ach, wieso bist du nicht mehr im Außendienst? Was war denn das für ein Außendienst? Dann kam raus, dass wir beide mal für Klett-Cotta gearbeitet haben. Da hatte sie ihre Ausbildung gemacht und ich als Außendienst. Wir haben uns knapp verpasst damals im Haus. Und dann sagte sie, ja, und jetzt bist du so früh in Rente gegangen oder was machst du? Sag ich, nee, ich schreibe jetzt ja, ach, ehrlich, schreibst du oder was denn? Und so. Und dann habe ich ihr das gesagt und die fiel fast um. Die hat mich überhaupt nicht erkannt und die hat auch, ist auch gar nicht damit gerechnet, dass ich das bin. Und sie kannte mich dann als Autorin. Da ist eine ganz schöne Sache daraus entstanden, weil die bei einem Kulturleben, bei einem gemeinnützigen Verein arbeitet, die Karten zur Verfügung stellt für Leute, die kein Geld mehr haben. Da bin ich jetzt irgendwie mit drin. Aber das fand ich so ganz witzig. Das war das erste Mal so ganz viel, dass das so beim Tennis passiert und wussten es auch alle anderen irgendwie und dann war es einfach ein Gespräch. Und das fand ich aber nicht so schön, weil ich dachte, Gott, ich habe ein Einzel verloren hier gegen die und zwar mit Carajo. Jetzt wird es ja nicht besser, wenn ich dann plötzlich Dora Held bin beim Essen. Und ich habe da gern diese Trennung, das finde ich schon ganz schön.
Sind Sie als Dora Held auch ein anderer Typ jetzt als Bärbel Schmidt?
Nicht durchgehend, aber das ist sicherlich so, was Sie gerade eben fragten, sind Sie ein fröhlicher Mensch? Und mir hat mal eine Zuhörerin auf einer Lesung gesagt, ach, ich finde Sie so toll, dass ich so ein heiteres Gemüt habe. Und dann habe ich gedacht, nein, habe ich nicht. So, aber Dora Held hat es vielleicht, ja, wenn sie auf der Bühne sitzt, klar. Also die guten Seiten von mir hat sie alle, die schlechten lasse ich dann privat.
Sie haben uns schon erzählt, dass Sie auf Sylt geboren sind und in dem Haus von Oma Dora dann häufig oder oft fast immer die Ferien verbracht haben. Was ist das Meer bis heute für Sie?
Das sind so ein bisschen die Wurzeln, glaube ich, die ich empfinde. Und was ich am Meer immer denke, wenn man da steht, das ist völlig egal, was bei einem im Leben gerade passiert. Das Meer ist immer stärker. Also es ist dem Meer völlig egal, ob ich gerade geschieden bin, ob ich gerade auf Platz 1 der Bestsellerliste bin, ob ich mich gerade mit jemandem gestritten habe. Es kommt die Ebbe, es kommt die Flut, es ist die Welle, es sind manchmal Quallen. Also ich habe das überhaupt nicht im Griff. Es ist immer mehr als ich. Und das finde ich eine ganz große Beruhigung und so eine ganz große Sicherheit. Ich habe da schon mit 12 in der Pubertät, weil ich in, keine Ahnung, Ulf verliebt war, der mich nicht angeguckt hat, gestanden und geheult. Und ich habe dann nach meiner Scheidung gestanden und geheult. Und ich habe da aber auch irgendwie ein Piccolo im Strandkorb mit meiner Cousine aufgemacht, als es mit dem Schreiben losging. Also da ist alles passiert an diesem Meer. Und es ist immer gleich geblieben. Keine Aufregung war so groß, dass sich das Meer verändert.
Sie bezeichnen sich ja auch als Wasserkind. Wie lange halten Sie es dann ohne Meer aus?
Nicht lange. Also ich bin schon jeden Monat da und ich habe auch Schwierigkeiten. Manchmal fahre ich ja jetzt auch woanders hin in den Urlaub. Ich könnte nicht jetzt in die Alpen fahren 2 Wochen und gar kein Wasser sehen. Da hätte ich, glaube ich, ein Problem. Nee, ich muss schon regelmäßig hin. Ich kriege da richtig Heimweh.
Was ist es dann? Ja, der Wind, der Geruch, das Geräusch der Wellen oder?
Alles zusammen und dann wirklich auch diese Sicherheit und dieses Wissen. Ich gebe da so eine Verantwortung ab. Also ich kann bei Westwind, Windstärke 8, kann ich nicht mehr baden gehen. Egal, ob ich will oder nicht. Das gebe ich nicht vor. Das gibt mir immer das Meer vor. Also ich bin immer eine Reaktion. Und ich glaube, das ist diese Zuversicht, dass das so bleibt, dass es sich nicht verändert. Das finde ich toll. Man wird ein bisschen auf den Boden wiedergestellt. Man nimmt sich selber nicht so wichtig. Vielleicht ist es das.
Was haben Sie für Erinnerungen an Ihre Ferien als Kind auf Sylt?
Nur schöne. Wir hatten so perfekte Kindersommer auf Sylt. Wir sind morgens zum Strand mit, also ich habe noch zwei Geschwister, wir waren zu fünf, dann meine Tante und Onkel mit zwei Cousinen, dann hatten die immer Feriengäste, die kamen auch mit. Also wir waren eine ganze Masse an Leuten mit vielen Kindern. Da wurden so Windschutzdinger aufgestellt und alles Mögliche. Wir haben es rübergeschleppt, da mit 1000 Kühltaschen und wir waren den ganzen Tag da. In meiner Erinnerung waren wir jeden Tag da. Ich glaube nicht, dass es jeden Tag schönes Wetter war, aber auch wenn es immer morgens geregnet hat und wir sind irgendwo hingefahren, dann mal in getrennten Gruppen, in irgendeinen Wald oder ins Aquarium oder sonst irgendwas und der Himmel riss auf, sind alle sofort, ohne miteinander zu telefonieren, es gab damals keine Handys, sofort zum Strand und wir haben uns da alle wieder getroffen und das war wirklich immer hell, so, und viel Eis und Pommes, also wir hatten perfekte Kindersommer.
Klingt nach schönen Ferien. Was waren Sie aber sonst für ein Kind?
Ein Lesendes. Ich habe unglaublich viel gelesen und ja, weiß ich gar nicht, was war ich für ein Kind? Also ich bin die Älteste. Also und daher habe ich, glaube ich, so schon Kämpfe mit meinen Eltern ausgefochten, weil es die vorher noch nicht gab. Die wurden nicht für mich ausgefochten, die musste ich selber durchziehen. Nein, ich habe wahnsinnig viel gelesen und ich habe wahnsinnig viel Handball gespielt und war im Schwimmverein und ich habe ganz früh schon sehr viel gelesen.
Und angeblich viel geredet auch und gequasselt.
Unglaublich viel geredet, ja, ja. Das war, meine Mutter hat mir aber gesagt, das verdrängt man ja, oder mein Bruder hat es mir, glaube ich, selber mal erzählt, wenn mein Bruder oder meine Schwester früher aus der Schule kam als ich, hat meine Mutter gesagt, wenn ihr was zu erzählen habt, dann jetzt und schnell, Bärbel kommt gleich. Vorbei. Doch, ich hatte ein großes Mitteilungsbedürfnis. Vielleicht musste ich irgendwann mit dem Schreiben anfangen, weil man kann ja nicht die ganze Welt zureden.
Und was waren Sie für eine große Schwester? Also haben sich auch mal geprügelt für den kleinen Bruder und die kleine Schwester?
Nicht für, eher mit.
Mit.
Also ich war, ja, mein Bruder, der war so ein perfektes Kind. Der hat die Fehler gemacht, der hat auch nie Ärger gehabt. Der war, hat so für sich so Sachen gemacht und das ging mir manchmal auf den Geist, dass er so perfekt war. Und er hat nie, wie gesagt, er hat nie irgendwas Verbotenes getan. Der war so pflegeleicht und das hat mich manchmal wahnsinnig genervt. Und dann kriegt er schon mal eine in den Nacken beim Vorbeigehen, nur weil er einfach da stand oder so. Er hat sich aber auch nie gewehrt.
Ihr Vater war Offizier bei der Bundeswehr, kam ursprünglich aus Schlesien, ist dann nach dem Krieg die Familie in Franken gelandet. Sie sind deswegen oft umgezogen, wie Sie uns schon gesagt haben. Was hat das für Sie bedeutet und wie hat Sie das auch geprägt? Immer, ja, woanders zu sein.
Also als Jugendliche, der schlimmste Umzug, da war ich, glaube ich, 17 oder knapp 17. Das war schon schlimm. Also im Nachhinein ist es so, dass die Vorteile, was sind da mit vielen Bundeswehrfamilien? Wir kannten ja auch viele Bundeswehrfamilien damals. Das waren ja alles große Kasernen, die dann auch zum Teil verlegt wurden. Also wir kannten auch eben viele. Es war eigentlich bei allen so, dass die Familienbindung bei allen extrem groß war, weil man hatte ja immer die Geschwister. Also wir sind auch sehr eng heute noch miteinander. Und bei mir war es so, man war ja immer die Neue und man musste sich dann immer in einer bestimmten Art und Weise benehmen. Ne? Also guck dir das erstmal an, rede nicht so viel, pass auf, dass du keine Angeberin bist. Also Geschichten, die man da machen musste. Und ich glaube, dadurch lernt man so ein bisschen, sich auf neue Situationen ganz gut einzulassen. Mhm. Also man hängt nicht so an einem Gewohnten, sondern ist da auch bereit, sich das mal anzugucken, wie das woanders ist oder so. Es hat sicherlich viele Vorteile, hatte auch viele Nachteile. Also da sind schon viele Herzen gebrochen bei diesen Bundeswehrkindern dann, wenn man die beste Freundin zurücklassen musste mit 10 und wusste, das wird auch nichts mit Brieffreundschaft oder so auf Dauer. Ne? Das war schon manchmal blöd, aber insgesamt war das für mich, glaube ich, ganz gut.
Das glaube ich ja, dass das nicht leicht fällt. Aber es klingt so raus, als wurde der Neuanfang da Ihnen auch ein Stück weit in die Wiege gelegt oder die Fähigkeit immer wieder zum Neuanfang.
Ja, genau, man kennt es, man hat schon mal neu angefangen und das hat ja jedes Mal geklappt.
Waren die Bücher dann auch ein Stück Heimat für Sie, die Sie da gelesen haben?
Ja, ja. Und ich hatte auch das Glück, ich war damals so ein Büchereikind, ich hatte eine tolle Büchereileitung, die hat mir dann, ich durfte mehr leihen, ich war mal einmal die Woche nur da und ich durfte mehr leihen als die anderen und hat sie mir aber immer so zwei Bücher gegeben, die ich lesen sollte und mit denen sie hinterher, da war ich irgendwie 9 oder 10, mit denen wollte sie dann mit mir reden über diese Bücher und ich habe die ganzen Kinderklassiker dadurch gelesen, also Max Kruse und Astrid Lindgren und Erich Kästner und die hat mich auch da sehr angeführt ans Lesen und dann war das einfach, ich fand das toll, also auf dem Bett zu liegen und woanders anders zu sein. Echt super.
Ja, ist auch schön, ne? Wenn man einfach so versinken kann in einer Geschichte von ihrer Mutter, ihren Tanten und Omas, haben sie uns schon erzählt, dieser Witz und diese Leichtigkeit. Ihr Vater war angeblich streng, hat sie aber auch früh schon zur Selbstständigkeit erzogen. Das war ihm offenbar wichtig dann auch.
Das war für ihn das Wichtigste. Also er war Gegenteil meiner Mutter. Also die ist wirklich so eine sonnige Insulanerin und er nun als Flüchtlingskind und auch mit Schicksal, mit einer Großmutter oder mit Eltern, die beide wirklich traumatisiert waren und sowas. Er ist auch früh von zu Hause weggegangen mit 18. Nee, mein Vater war unglaublich pflichtbewusst und unglaublich unabhängig. Also wohl in seiner Meinung, der war der hat überhaupt keine Vorurteile gegen Menschen und der war sehr gerecht und so, also Anstand ist so das Wort, was am besten auf ihn trifft. Und bei dem war das so, dass für ihn die Abhängigkeit in jeder Form grausam war. Und deswegen hat er, wir sind alle so erzogen worden, dass wir wirklich sehr früh selbstständig waren. Der hat uns auch viel früh zugetraut. Und das war auch immer diese Geschichte, er sagte, mach dich nicht abhängig, du musst immer irgendwie so einen Job machen und so viel Geld verdienen, dass dir keiner sagen kann, du musst das und das machen, obwohl du es gar nicht willst. Also da legt er sehr viel Wert drauf, auf diese Unabhängigkeit, auf diese Selbstständigkeit, ja.
Toll. Trotz aller Umzüge und den vielen Orten, an denen Sie in Deutschland gelebt haben, sagen Sie über sich, ich bin sehr norddeutsch. Inwiefern? Mhm.
Ich habe 9er Ahrweiler, wir haben jetzt auch Abi-Treffen und so. Ich mag das auch alles und finde auch Köln eine witzige Stadt. Aber ich habe da nie Luft bekommen. Mir war das alles irgendwie immer zu eng.
Fehlte das Meer?
Ja, mir fehlte das Meer und der Wind und auch dieses Flache, dass man eben weit gucken kann und sowas. Und ich bin, glaube ich, in der Mentalität auch so sehr norddeutsch. Also, dass man Dinge schneller mal sagt, als es vielleicht höflich ist oder so. Dass man auch, ich finde auch ein Pragmatismus ist norddeutsch. Und ja, so ein bisschen so einen spröden Blick auf Dinge zu behalten oder irgendwie Bodenhaftung zu behalten, sich so abzuheben oder sowas. Also ich fand es in Rheinland-Pfalz immer so ganz witzig, dass diese ganze Euphorie der Leute, die man kennenlernt und die waren gleich laut und ach, komm doch mal vorbei und wir machen mal. Und wenn man fragte, wo der Bahnhof ist, brachten sie einen hin und wollten noch einen trinken hinterher mit einem. Das war mir so ganz fern. Ich kam da nicht gut zurecht. Und das ist in Norddeutschland, man guckt sich zumindest dreimal an, bevor man dann irgendwie einen Vorschlag macht, was zusammen trinken zu gehen oder so. Nein, aber in der Hauptsache ist es tatsächlich die Sprache. Und ich weiß, als ich so heimwehkrank war in Rheinland-Pfalz und dann bin ich auch mal nach Sylt gefahren während der Karnevalszeit und ich musste irgendwo umsteigen und stiegen zwei Frauen ein, die wirklich plattdeutsch waren und aber sowas von plattdeutsch und die fingen an zu reden und mir kamen wirklich die Tränen, weil ich gemerkt habe, wie mir das gefehlt hat. Es ist die Sprache und es ist das Licht und das Flache und der Wind.
Ja, schön. Sprechen Sie auch plattdeutsch?
Nee, leider nicht. Meine Großmutter hat plattdeutsch gesprochen, auch mit meiner Mutter und da mein Vater aber wirklich kein Wort verstanden hat, hat er dann darauf bestanden, das zu lassen. Das tut mir heute wirklich leid, aber wir haben alle Hochdeutsch gesprochen. Ich verstehe Platt ohne Probleme, weil meine Großmutter hat Platt geredet. Und ich habe auch mal auf dem Dorf gewohnt, in Cuxhaven war das auch so. Ich kann es aber nicht sprechen.
Aber schön, ja klar, das ist auch Heimat. Und es ist auch witzig zu hören, dass Sie sagen, ja, da stört im Südwesten oder im Süden stört was, wenn da Berge oder sowas sind. Bei mir ist gerade umgekehrt, der ich ja, aus dem Südwesten komme. Dass ich denke, oh, da ist so weit, da fehlt irgendwie der nächste Berg.
Nichts los hier. Nein, aber das ist wirklich so. Also ich mag Berge von Weitem. Also ich mochte die Schweiz immer so. Zürich, wenn man eben vorne den Zürichsee sieht und ganz hinten die Berge, das finde ich wunderbar. Aber ich weiß, dass ich mal am Chiemsee in einem Hotel war, da hatten wir eine Verlagssitzung und da kam ich ins Zimmer und zog die Gardine auf und genau vor mir war ein Berg und da blieb mir wirklich die Luft weg. Da habe ich gedacht, oh Gott, nee, es ist mir zu eng.
Sie haben uns schon verraten, Sie lesen schon seit Sie klein sind gerne Bücher, also Sie schreiben sie nicht nur. Wann und was für Bücher lesen Sie am liebsten bis heute?
Das ist fast schwer zu beantworten, weil ich ja so viele Jahre beruflich gelesen habe. Also heute bei dem Podcast ist es so, ich habe ja diesen Podcast mit Florian Valerius. Wir stellen ja Bücher vor und da suche ich Bücher, die ich schön finde. Ist so. Also es ist unterschiedlich. Es gibt wirklich so bestimmte Krimis, die ich sehr gerne lese. Ich bin ein ausgesprochener Fan von Familiengeschichten in mehreren Generationen. Ich war ein großer Fan von Franzen. Es gibt jetzt diese neue Emily Steadman, die so eine Familiengeschichte in Australien geschrieben hat. Sowas liebe ich sehr. Also verschiedene Generationen, verschiedene Jahre und wie Familien funktionieren oder nicht funktionieren. Das habe ich schon ganz gerne. Ja, nee, es gibt eher so Sachen, die ich dann nicht so gerne. Ich bin so kein Fantasy-Leser und ich lese auch nicht so gerne historische Romane. Das geht mir so ein bisschen, wie gesagt, Ken Follett. Deswegen hatte ich auch damals ein schlechtes Gewissen, als ich ihn von Platz 1 gestoßen habe. Das ist so für mich der Altmeister. Aber ansonsten ist das nicht so mein Genre. Aber
haben Sie sonst immer ein Buch dabei?
Ja, immer. Also ich bin nie irgendwo, das ist auch, da hätte ich eine ungeheure Angst, dass ich an einem Bahnhof sitze, der Zugverspätung hat und ich habe nichts zu lesen. Das würde mich umbringen. Ich muss immer was dabei haben.
Also Sie sind eine der wenigen, die nicht aufs Handy, das Smartphone guckt, sondern in ein Buch.
Ich gucke auch schon mal aufs Handy oder so, aber ich lese, ich muss durchgelesen. Ich kann auch nicht auf so einem Mini-Bildschirm. Das finde ich also nicht gut für den Nacken, nicht gut für die Augen. Das ist irgendwie nichts, was mir gefällt.
Sie haben Ihren Podcast Dora Held trifft angesprochen. Da gibt es auch immer Buchempfehlungen. Was haben Sie aktuell für ein Buch dabei und würden Sie empfehlen?
Ich habe jetzt gerade gelesen und den fand ich auch ganz großartig, weil, wie gesagt, mit meiner Schwäche für Familiengeschichten, Lukas Rietschel, Sandetz heißt das Buch. Und der beschreibt anhand von zwei Familien die Geschichte der DDR von Ende der 50er bis in die Gegenwart. Und das ist wie so ein Puzzle. Es sind unglaublich viele Leute, die da eine Rolle spielen. Ich habe viel gelernt über das Buch und ich finde das wunderbar geschrieben.
Können Sie auch lesen, wenn Sie selbst schreiben, die Bücher der anderen?
Oder? Ja, ohne irgendein Problem. Das habe ich ja früher auch gemacht. Ich habe beim Schreiben in den reisefreien Zeiten auch die Manuskripte gelesen. Das kann ich auch komplett abspalten. Also ich bin auch nicht in der Gefahr. Ich habe verstanden, das sagen ja auch Autorenkollegen, die können nicht lesen, wenn sie schreiben, weil sie immer Angst haben, sie kupfern ab. Das passiert mir nicht. Also das sind zwei verschiedene Geschichten, aber ich lese auch während des Schreibens. Ja. Ich lese auch immer abends im Bett.
Also das Letzte, bevor Sie einschlafen, noch ein paar Seiten lesen. Immer.
Ja, das kann ich gar nicht anders. Also um die Welt aus dem Kopf zu kriegen. Ich könnte nicht nach einer Talkshow oder nach Nachrichten gut schlafen. Also ich muss immer, und ich kann auch im Moment blutige Krimis am Bett lesen. Das ist nicht so schlimm. Aber es geht nicht, dass ich Tagesgeschehen mitnehme nachts. Da muss mir jemand noch was erzählen.
Sie träumen dann auch nicht von den blutigen Krimis, oder?
Nein.
Also ich habe schon gesagt, Sie lesen aber nicht nur gerne Bücher, sondern auch Zeitungen. Dafür stehen Sie auch gerne mal früher auf.
Ja, es ist ein bisschen so eine Suchtgeschichte. Also ich fange dann immer an mit dem Hamburger Abendblatt. Das ist erstmal nochmal so zum Reinkommen. Und dann muss ich aber auch wirklich den Spiegel lesen und ich muss die FAZ lesen und ich muss die Süddeutsche lesen. Es ist auch so ein bisschen wirklich Zeit schinden. Also es dauert viel zu lange. Ich sitze auch morgens zu lange. Ich will das auch gar nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, ich muss erstmal genau wissen, was heute Nacht passiert ist. Also auch blöd, dann muss ich abends lesen, damit ich das aus dem Kopf kriege. Aber das hat schon so einen Suchtfaktor, dieses Zeitunglesen, dass man irgendwie wissen will, was los ist. Ja.
Kann ich verstehen. Aber sich ein bisschen drücken vor der eigentlichen Aufgabe, die man vor sich hat.
Genau, wobei man ja was sehr Sinnvolles macht. Zeitung lesen finde ich ja per se was sehr sinnvoll ist, aber guckt man auf die Uhr und denkt, oh Gott, in anderthalb Stunden schon rum, sitzt hier immer noch im Schlafanzug und liest Zeitung. Ja, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig.
Was lesen Sie zuerst morgens in der Zeitung? Da hat ja jeder so seine eigene.
Ich lese von vorne nach hinten.
Von vorne nach hinten?
Ja, ich lese, fange nicht an mit irgendwelchen Geschichten. Es sei denn, da ist irgendwas passiert, was ich jetzt unbedingt wissen will, wie es ausgegangen ist. Keine Ahnung, Oscarverleihung oder irgendein Handball-WM oder was ich nicht gesehen habe, dann schon. Aber normalerweise lese ich von vorne bis hinten.
Und dann wird ordentlich gefaltet, genickt oder muss ich ordentlich bleiben?
Ich bin so, dass ich habe keine Papierzeitung mehr. Das bedauere ich. Also ich habe dann die Zeit und so mache ich, das kaufe ich dann schon ein Papier, aber ich habe keine Papierzeitung, was einfach damit zu tun hatte, dass ich einen kleinen Briefkasten habe. Und wenn wir nicht da waren oder hat meine Schwester immer die Zeitung geholt, dann habe ich irgendwann die dann immer gespendet. Man kann dann das Abendblatt, wenn man nicht da ist, in die Altenheime oder sonst wohin spenden, dann lesen die es da umsonst, dann kriegt man das wieder. Dann habe ich immer vergessen zu sagen, ich bin wieder da. Und naja, und dann habe ich irgendwann dieses Zuschalten bekommen und lese die seitdem wirklich auf dem iPad.
Wir haben schon angesprochen, dass Sie mit 20 Jahren als Buchhändlerin angefangen haben und später über 3 Jahrzehnte als Vertreterin für den Deutschen Taschenbuchverlag unterwegs waren. Wie sehr hat Ihnen all das für den Erfolg Ihrer eigenen Bücher geholfen?
Also geholfen hat in jedem Fall, dass man auf dem Teppich bleibt, dass man wirklich von vornherein sagt, ich habe jetzt hier ein Buch geschrieben von 80.000 Neuerscheinungen. Es ist nur ein einziges Buch und es hat wahrscheinlich eine Lebensdauer vom halben Jahr und dann ist es reden die über das nächste neue Buch. Also ich habe da nie diese große Erwartung gehabt und ich war auch nie in der Gefahr, mir jetzt, keine Ahnung, meinen Job zu kündigen und Visitenkarten zu drucken, wo dann Schriftstellerin draufsteht oder so. Das war mir von vornherein immer klar. Das ist immer so eine Glücksgeschichte und es ist aber auch nicht so wichtig. Also weil ich die Branche eben kannte und ich wusste auch, wie die Branche funktioniert und wie schnell ein Buch dann auch, wenn es nicht sofort Erfolg hat, wieder aus dem Blickfeld kommt und habe aber auch genug Autoren schon gesehen, die so verzweifelt versucht haben, das weiterzumachen, obwohl das nicht funktioniert hat und dann allen anderen die Schuld gegeben haben. Und da war ich gegen all diese Versuche, war ich wirklich immun. Also ich habe da keine Schwierigkeiten gehabt, mich zurechtzufinden in dieser Blase. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man als neue Autorin oder Autor dahin kommt und versteht diese Branche gar nicht, die ja auch wahnsinnig selbstverliebt ist und schon besonders irgendwie, dann ist man da, glaube ich, schnell überfordert mit vielen Dingen. Und das hatte ich natürlich nicht. Das war schon ein großer Vorteil.
Mit dem Grund, warum Sie Ihren Job als Vertreterin dann auch erstmal noch 10 Jahre weitergemacht haben?
Ja, der Grund war vor allen Dingen mein Vater. Also der hatte, ich werde es nie vergessen, ich hatte mal irgendwann eine Lesung auf Sylt und da war er mit und mein Vater war Gästeführer, der ist ja sehr früh pensioniert worden beim Bund damals und meine Eltern sind dann nach Sylt zurückgegangen und mein Vater war sehr lange Jahre Gästeführer und kannte die Insel wie kein anderer. Und dann war er auf einer Lesung mit mir. Also meine Eltern waren mit. Es war in Keitum. Die Bude war voll. Da saßen, glaube ich, 300 Leute. Riesenerfolg. Die haben da richtig frenetisch applaudiert. Eine riesen Signierschlange. Und wir fuhren zurück. Und ich saß hinten, mein Vater vorne. Und irgendwann stellt er den Spiegel so nach vorne und sagt zu mir, das war ja doll. Aber hör mal, du gibst doch dafür nicht deinen Job auf, oder? Also wirklich mit so einem warnenden Unterton. Und da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also das fand er schon toll. So ein Hobby, ne? Aber dafür gibt man nicht den Job auf. Und das hätte ich auch nie gemacht. Und ich habe wirklich, das ist so diese Beamtentochter-Mentalität. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich eben auch weiß, wie das funktioniert. Wenn man schreiben muss, um Geld zu verdienen, dann geht das meistens schief. Und ich habe das Geld, was ich verdient habe mit den Büchern, wirklich alle aufs Konto gepackt und bin da gar nicht rangegangen. Und habe dann irgendwann dann überlegt, mal gerechnet mit meinem Steuerberater nachgedacht, ob ich das vielleicht auch aufhören kann. Diese Vertretung war der beste Job, den ich je hatte. Ich habe da, ist mir ganz, ganz schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen, da rauszugehen. Aber es war nachher einfach zu viel an Terminen. Ich habe das dann nachher nicht mehr geschafft.
Also ließ sich nicht verbinden. Wenn Sie sagen, das war der tollste Job für Sie, der Job als Vertreterin, wie haben Sie dadurch auch einen Teil Deutschlands zumindest, Sie waren von Hamburg bis zum Ruhrgebiet unterwegs, kennengelernt und auch die Buchhandlung und was darüber auch erfahren?
Ja, das war toll, weil es ist natürlich, das gibt ja schon so eine verbindende Geschichte. Und wenn man mit Menschen über Bücher spricht, spricht man ja eigentlich über Bücher. Aber wenn ich dann einer Buchhändlerin erzähle, was ich, hier geht es um einen Mann, der die Familie verlässt und so, und dann nach 10 Minuten sagt sie, ach, mein Schwager hat meine Schwester ja auch verlassen. Und auf einmal ist man in Familiengeschichten drin, obwohl man vorher über eine fiktive Geschichte gesprochen hat. Und was da wirklich so schön war, ist, dass es gar nicht so große Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Buchhandlungen. Vielleicht ist das Tempo manchmal anders. Ich bin auch mit meinem Kollegen dann mal am Bodensee unterwegs gewesen, mal so ein paar Tage, um mal zu gucken, wie das da läuft mit ihm und wie er arbeitet. Die waren alle viel langsamer als wir im Norden oder so. Der Norden ist schneller, das Ruhrgebiet auch. Aber es waren dieselben Gespräche natürlich, ne? Aber das war schön. Und man hat ja auch selten blöde Leute dabei. Also Leute, die mit Büchern leben und lesen und verkaufen und damit arbeiten, die sind ja offen im Kopf, die meisten zumindest. Und das war wirklich eine tolle Zeit.
Und auch Stoff gefunden für ihre eigenen Bücher dann, wenn die Buchhändlerin erzählt, ach, mein Schwager hat übrigens meine Schwester auch verlassen.
Bestimmt. Also irgendwas bleibt immer im Kopf von solchen ganz wilden Geschichten, die man da erzählt bekommt. Und manchmal sind es aber auch so Sachen, wenn man alleine in einem Hotel übernachtet und abends essen geht. Das sind 3 Kolumnen an so einem Abend, wenn man zuhört, was man oft muss, weil also gerade ältere Männer pflegen ja sehr laut, sich zu unterhalten, wenn sie mit anderen älteren Männern am Tisch sitzen. Da kann man schon so mitschreiben. Dann, das taucht irgendwann sicherlich auch auf, dann so 1 oder 2 Themen.
Und es sind ja auch häufig auch schöne Orte, ne? Buchhandlungen oder besondere Orte, Buchhandlungen.
Ja, es gibt ganz viele wunderbare Orte. Man, es ist ein bisschen traurig, dass so viele kleine jetzt auch aufgeben, was zum Teil eben am Markt liegt und an der Tatsache einfach geschuldet ist, dass Leute, die 4 Stunden am Tag aufs Handy gucken, haben eben 4 Stunden am Tag auch keine Zeit zu lesen. Das hat sich natürlich auch sehr verändert. Und viele Buchhändler schaffen es auch wirtschaftlich nicht mehr. Es gibt jetzt die Boomer gehen in Rente, ich gehöre dazu. Also es gibt nicht überall Nachfolgebuchhandlung. Dann kommen dafür die Ketten, die anders arbeiten und die auch alle gleich aussehen. Also die Szene verändert sich schon sehr und die Landschaft im Buchhandel, was ich mit viel, viel Bedauern einfach aussehe, was ich sehr schade finde. Es gibt immer noch ganz tolle und auch noch viele, aber das hat sich so in diesen 10 Jahren, jetzt in den letzten 10 Jahren schon extrem verändert.
Ja, mir ist eine Situation in Erinnerung, hier bei uns in einem Stadtviertel ist irgendwann eine Buchhandlung verschwunden und dann stand ein Schild an der Tür, ich will nichts hören, weil die ganzen Pakete, die bei mir für euch abgegeben wurden, hättet ihr auch bei mir kaufen können.
Ja.
Das kommt
auch
dazu.
Ja, das ist so, das ärgert mich auch. Also ich wohne wirklich ziemlich zentral in Hamburg und wir sind nun beide immer zu Hause, weil auch ich ja sowieso viel zu Hause arbeite und ich habe dann irgendwann mal einen Zettel hingehängt unten. Also zum einen sind wir keine Postannahmestelle und ich komme kaum noch durch den Flur, also gerade Weihnachten. Und da habe ich mir so angeguckt, es waren fast also so viele Buch- und CD-Pakete, man sieht es ja von außen, was da drin ist. Und wir haben wirklich in einer fußläufigen Entfernung haben wir ja 3 Buchhandlungen. Und dann denke ich auch, Mensch, Leute. Und dann stöhnen sie alle, dass es keine guten Einzelhändler mehr gibt. Aber bestellen, als wenn es keinen Morgen gibt. Ja. Das ist schon manchmal schade, ja.
Träumen eigentlich viele Buchhändlerinnen oder Verlagsmitarbeiter davon, selbst ein Buch mal zu schreiben? Schreiben viele von denen auch?
Eigentlich nicht so viele. Also es gibt natürlich Banalek, ne, der in Wirklichkeit Jörg Bong heißt und jahrelang ja Verleger von Fischer war und so. Das ist aber einer der erfolgreichen. Es gibt gar nicht so viele, die, also einige sicherlich, aber es ist gar nicht so diese Menge. Ich weiß es nicht so genau, ob man davon träumt. Ich glaube, bei vielen ist es auch so, dass Leute, die sich in dieser Branche auskennen, die sehen ja auch, wie realistisch das ist, damit erfolgreich zu werden. Also jeder, der in einer Buchhandlung arbeitet und morgens Bücher auspackt, weiß, welche Mengen da immer noch kommen. Vielleicht ist es eher so im Lektorat, das kann ich mir eher vorstellen, oder bei Übersetzern, dass die mal irgendwie auch davon träumen und das machen wollen. Ja, mag schon sein.
Von was träumen Sie noch, Frau Held?
Ach, eigentlich, dass es so bleibt, wie es gerade ist. Also ich finde das Leben im Moment schon sehr schön, bis auf die Welt insgesamt. Aber so mein persönliches Leben ist schon sehr schön. Und das wäre einfach schön, wenn das doch ein bisschen so bliebe.
Und haben Sie auch schon wieder eine Idee für einen neuen Roman?
Ja, so ich denke drauf rum, weil ich es seit 2 Monaten oder 3 Monaten abgegeben habe. Und ich brauche immer so diese eine Szene, die mich anzündet. Und die suche ich gerade. Aber ich fahre Ostern nach Sylt und gehe da mal spazieren. Und dann hoffe ich, dass das dann kommt.
Dann drücke ich die Daumen, dass die Szene bald kommt und ja, die Idee zündet und wünsche Ihnen, dass ja, es so weitergeht, wie Sie sich das wünschen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Zeit.
Ich danke Ihnen für die Einladung, Herr Jäger.
Aus dem Leben als Podcast. Jede Woche neu in ARD Sounds.